Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Angeschlossen sind die Sender Berlin, Leipzig, Dresden, Weimar, Magdeburg, Schwerin, Potsdam, Freiburg, Saarbrücken, Koblenz, Kaiserslautern, Hamburg, Köln, Flensburg, Hannover, Drahtfunk Schleswig-Holstein, Bremen, die Sendergruppe Rot-Weiß-Rot mit Wien, Linz und Salzburg, die Sendergruppe West mit Innsbruck und Dornbirn und die Sendergruppe Alpenland mit Klagenfurt und Graz.
Wir blenden uns jetzt unmittelbar in die Eröffnung der Urteilsverkündung ein. Es spricht der Präsident des Gerichts, Sir Geoffrey Lawrence.
Dem Gerichtshof ist die Vollmacht verliehen worden, alle Personen abzuurteilen, die Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach den im Statut festgelegten Begriffsbestimmungen begangen haben.
Der Putsch vom 25. Juli 1934, der die Ermordung des Kanzlers Dollfuß führte, hatte die Besitzergreifung Österreichs zum Ziel. Aber der Putsch schlug fehl. Am 11. Juni 1936 wurde zwischen beiden Ländern ein Vertrag abgeschlossen, dessen Artikel 1 wie folgt lautete. Im Sinne der Feststellungen des Führers und Reichskanzlers vom 21. Mai 1935 anerkannte die deutsche Reichsregierung die volle Souveränität des Bundesstaates Österreichs. Im Artikel 2 hieß es: Jede der beiden Regierungen betrachtet die in dem anderen Land bestehende innerpolitische Gestaltung einschließlich der Frage des österreichischen Nationalsozialismus als eine innere Angelegenheit des anderen Landes, auf die sie weder unmittelbar noch mittelbar Einwirkung nehmen wird. Nach der Konferenz vom 5. November 1937 vermehrten sich die Zwischenfälle rasch. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechterten sich ständig und zum Schluss wurde der österreichische Kanzler Schuschnigg von dem Angeklagten von Papen und anderen dazu überredet, um eine Unterredung mit Hitler nachzusuchen, die dann am 12. Februar 1938 in Berchtesgaden stattfand. Hitler drohte Dr. Schuschnigg mit einem sofortigen Einfall in Österreich. Schuschnigg willigte darin ein, das Amt des Ministers des Innern und der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Aufsicht über die Polizei, dem Nazi Seyß Inquart zu übertragen. Am 9. März 1938 entschloss sich Dr. Schuschnigg zu dem Versuch, die Unabhängigkeit seines Landes durch eine Volksabstimmung über die österreichische Unabhängigkeitsfrage zu erhalten. Sie wurde für den 13. März 1938 angesetzt. Zwei Tage später sandte Hitler ein Ultimatum an Schuschnigg. Die Volksabstimmung müsse abgesagt werden. Am Nachmittag und am Abend des 11. März 1938 stellte der Angeklagte Göring eine Reihe von Forderungen an die österreichische Regierung und drohte in jedem Fall damit, dass bei Nichterfüllung einmarschiert werde. Nachdem sich Schuschnigg mit der Absagung der Volksabstimmung einverstanden erklärt hatte, wurde die weitere Forderung gestellt, dass er zurücktreten und dass der Angeklagte Seyß Inquart zum Kanzler ernannt werden müsse. Später schrieb der Angeklagte Jodl in sein Tagebuch: Führer äußert nach Einverleibung Österreichs, dass ihm die Bereinigung der tschechischen Frage nicht eilt. Man muss erst Österreich verdauen. Trotzdem sollen Vorbereitungen Fallgrün, das ist der Plan gegen die Tschechoslowakei, energisch weitergetrieben werden. Sie müssen aufgrund der veränderten strategischen Lage durch Eingliederung Österreichs neu bearbeitet werden. Am 21. April 1938 fand eine Unterhaltung zwischen Hitler und dem Angeklagten Keitel über den Fall Grün statt, die klar beweist, dass die Vorbereitungen für den Angriff auf die Tschechoslowakei eingehend erörtert wurden. Am 28. Mai 1938 ordnete Hitler an, dass Vorbereitungen für eine militärische Aktion gegen die Tschechoslowakei für den 2. Oktober zu treffen seien. Und von da an wurde der Plan, in der Tschechoslowakei einzufallen, ständig im Auge behalten. Eine von Hitler unterzeichnete Weisung vom 30. Mai 1938 erklärte seine unabänderliche Entscheidung, die Tschechoslowakei durch militärische Maßnahmen in der nahen Zukunft zu zerschlagen. Am 31. August 1938 hieß Hitler ein Memorandum Jodels vom 24. August 1938 gut, das sich mit der zeitlichen Anordnung für den Einfall in die Tschechoslowakei und der Frage der Verteidigungsmaßnahmen befasste. Dieses Memorandum enthielt den folgenden Satz: Die Aktion Grün wird ausgelöst durch einen Zwischenfall in der Tschechoslowakei, der Deutschland den Anlass zum militärischen Eingreifen gibt. Die Bestimmung des Zeitpunktes dieses Zwischenfalls nach Tag und Stunde ist von größter Bedeutung. Am 14. März 1939 kamen auf Einladung Hitlers der tschechische Staatspräsident Hascha und sein Außenminister Schwalkowski nach Berlin, um eine Zusammenkunft, bei der unter anderem die Angeklagten Ribbentrop, Göring, Keitel anwesend waren, beizuwohnen. Es wurde Hascha eröffnet, dass, falls er ein Abkommen über die sofortige Einverleibung des tschechischen Volkes in das Deutsche Reich unterzeichne, Böhmen und Mähren vor der Zerstörung gerettet würden. Es wurde ihm mitgeteilt, dass die deutschen Truppen bereits Marschbefehle erhalten hätten und dass jeder Widerstand gewaltsam gebrochen werden würde. Der Angeklagte Göring fügte die Drohung hinzu, dass er Prag vollständig von der Luft aus zerstören werde.
Die Nationen, die den Pakt unterschrieben oder ihn befolgten, ächteten den Krieg bedingungslos als Werkzeug zukünftiger Politik und verzichteten ausdrücklich auf ihn. Nach der Unterzeichnung des Paktes machte sich jede Nation, die sich des Kriegs als Werkzeug der Nationalpolitik bediente, des Vertragsbruches schuldig. Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass der feierliche Verzicht auf den Krieg als Werkzeug nationaler Politik notwendigerweise bedeutet, dass solch ein Krieg völkerrechtswidrig ist und dass diejenigen, die einen solchen Krieg mit all seinen unvermeidbaren und schrecklichen Folgen planen und führen, dadurch ein Verbrechen begehen. Hitler konnte keinen Angriffskrieg allein führen. Er benötigte die Mitarbeit von Staatsmännern, militärischen Führern, Diplomaten und Gesetzesmännern.
Der Chef des OKW befahl den Militärbehörden mit dem Einsatzstab Rosenberg zwecks Plünderung von Kulturgütern in den besetzten Gebieten mitzuarbeiten. Lahusen hat bekundet, dass Keitel ihm am 12. September 1939 in Hitlers Hauptquartier zugesagt hat, dass die polnische Intelligenz, der polnische Adel und die Juden vernichtet werden sollten. Am 16. September 1941 befahl Keitel, dass Überfälle auf Soldaten im Osten dadurch Einhalt geboten werden sollte, dass man für einen deutschen Soldaten 50 bis 100 Kommunisten umzubringen hätte, mit der Bemerkung, dass im Osten ein Menschenleben nichts gelte. Als Terboven, der Reichskommissar für Norwegen, an Hitler schrieb, dass Keitels Vorschlag, Angehörigen von Arbeitern für Sabotagehandlungen verantwortlich zu machen, nur dann Erfolg haben könne, falls Erschießungskommandos zugelassen würden, schrieb Keitel auf dieses Schreiben: Ja, das ist das Beste. Während des Krieges unterstanden Fritt Privatkliniken, Krankenhäuser, Irrenhäuser, in welchen der Gnadentod zur Anwendung kam, der an einer anderen Stelle dieses Urteils beschrieben ist. Es war ihm bekannt, dass geistig defekte, kranke und altersschwache Personen, nutzlose Esser, systematisch umgebracht wurden. In einem Bericht der Tschechoslowakischen Kommission für Kriegsverbrechen wird geschätzt, dass 275.000 geistes- und altersschwache Personen, für deren Wohl er verantwortlich war, den Morden zum Opfer fielen.
Er begann im September 1932 Rundfunkansprachen zu halten. Im gleichen Jahr
wurde er der Leiter des drahtlosen Nachrichtendienstes, einer Einrichtung der Reichsregierung. Als die Nationalsozialisten am 1. Mai 1933 diese Einrichtung ihrem Reichsministerium zur Volksaufklärung und Propaganda einverleibten, trat Fritzsche in die Nazi-Partei ein und in das Ministerium. Im Dezember 1938 wurde er der Leiter der innerdeutschen Presseabteilung des Ministeriums. Im Oktober 1942 wurde er zum Ministerialdirektor befördert. Nachdem er für kurze Zeit an der Ostfront in einer Propagandakompanie Dienst getan hatte, wurde er im November 1942 Leiter der Rundfunkabteilung des Propagandaministeriums und Generalbevollmächtigter für die politische Organisation des Großdeutschen Rundfunks. Nie galt er als wichtig genug, um zu den Planungsbesprechungen zugezogen zu werden, die zu Angriffskriegen führten. Seine eigene, unwidersprochen gebliebene Aussage behauptet, dass er niemals selbst mit Hitler gesprochen habe. Auch liegt kein Material vor, das zeigen würde, dass er über die auf diesen Sitzungen getroffenen Entscheidungen unterrichtet war. Man kann nicht sagen, dass seine Tätigkeit unter diesem Urteil gegebenen Definitionen für einen gemeinsamen Plan zur Führung von Angriffskriegen fiele. Die Anklagebehörde hat behauptet, dass Fritzsche zur Begehung von Kriegsverbrechen aufhetze und ermunterte, dadurch, dass er bewusst Nachrichten derart verfälschte, dass er die Leidenschaft im deutschen Volke zur Begehung von Gräueln unter Punkt 3 und 4 aufstachelte. Jedoch seine Stellung und Dienstpflichten waren nicht von ausreichender Wichtigkeit, dass man schließen dürfte, er habe an der Urheberschaft oder Planung von Propagandafeldzügen Anteil genommen. Der Gerichtshof erkennt, dass Fritzsche nicht schuldig im Sinne dieser Anklage ist und ordnet an, dass er, wenn sich dieser Gerichtshof demnächst vertagt,